Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Carmen.
Und ich bin Hendrik. Und heute, heute sprechen wir über ein Thema, das oft übersehen wird. Mittelalterliche Damenunterwäsche.
Klingt erstmal ungewöhnlich, oder? Aber ehrlich gesagt, wie formuliere ich das am besten? Es ist ein Thema, das total unterschätzt wird.
Wenn man über mittelalterliche Kleidung redet, denken die meisten an prachtvolle Kleider, Rüstungen, vielleicht noch Umhänge. Aber was darunter getragen wurde, wird komplett übersehen. Dabei war die Unterkleidung so viel mehr als nur eine Stoffschicht unter dem Kleid.
Sie hatte echte Funktion und hat den sozialen Status der Trägerin widergespiegelt. Und jetzt kommt der Punkt, der viele überrascht.
Ja, nämlich, dass Unterwäsche damals
oft sogar sichtbar war.
Anders als heute, wo Unterwäsche möglichst unsichtbar sein soll, war sie damals ein wichtiger Teil der Garderobe. Man hat sie bewusst gezeigt.
Das ist so ein Aha-Moment für viele Leute. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal eine authentische Chemise für eine Living History-Darstellung angezogen habe. Das hat mein ganzes Verständnis von mittelalterlicher Mode verändert. Plötzlich macht alles Sinn. Die Schnitte der Oberkleider, die weiten Ausschnitte, die geschlitzten Ärmel. Das war alles darauf ausgelegt, dass man die feine Unterkleidung sieht.
Das war kein Versehen, das war Absicht. Zeigt auch, wie sehr sich unser Verständnis von Unterwäsche gewandelt hat. Heute verstecken wir sie. Damals war sie fast wie ein Accessoire.
Mehr noch, ein Statussymbol. Wenn du feines Leinen unter deinem Kleid hattest oder sogar Seide, dann hast du das auch gezeigt. Manche Adelige ließen ihre kostbaren Chemises absichtlich an den Ärmeln hervorblitzen.
Wie heute teure Uhren oder Designerlogos zeigen, nur subtiler.
Und trotzdem für jeden erkennbar, der es erkennen wollte.
Aber bleiben wir mal bei den praktischen Aspekten. Unterkleidung im Mittelalter war ja nicht nur Mode, sie hatte ganz handfeste Aufgaben.
Der Schutz der wertvolleren Oberkleidung zum Beispiel. Die schweren Stoffe, Wolle, Brokat, die wolltest du nicht direkt auf der Haut tragen. Erstens, weil es unangenehm ist.
Und zweitens, weil du die teuren Sachen nicht ständig waschen konntest.
Die Unterkleidung hat den Schweiß aufgenommen und die Haut vor den rauen Obergewändern geschützt. Das Leinenhemd, die Chemise, konnte man relativ einfach waschen. Das kostbare Oberkleid? Nicht so sehr.
Also ein ziemlich cleveres System, wenn man drüber nachdenkt.
Und dann kam natürlich noch die Formgebung dazu. Mieder und Schnürleibe haben die Silhouette geformt. Unterröcke haben dem Kleid Volumen gegeben. Die Unterkleidung hat im Grunde bestimmt, wie das gesamte Outfit aussah.
Das war natürlich von Schicht zu Schicht unterschiedlich. Eine Bäuerin hatte andere Unterkleidung als eine
Adelige, klar. Die Grundprinzipien waren ähnlich, aber Material und Ausführung, das waren Welten.
Eine einfache Leinenchemise bei der Bäuerin, während die Adelige Seide trug mit aufwendigen Stickereien.
So ungefähr, wobei echte Seide auch beim Adel eher selten war. Aber bei den ganz feinen Stücken, das war halt eine frühe Form von Luxus, so Schaustellen. Dezent, aber wirkungsvoll.
Diese ganze verborgene Welt unter dem Kleid, die so viel über die Gesellschaft verrät, das finde ich faszinierend.
Und genau das schauen wir uns heute genauer an. Wir beleuchten die Materialien, die verschiedenen Kleidungsstücke, die Pflege und die Bedeutung für unterschiedliche Gesellschaftsschichten.
Es gibt da so viel zu entdecken. Die Chemise als Herzstück, Korsetts und Mieder, Unterröcke, Strümpfe und wie sich das alles über die Jahrhunderte entwickelt hat.
Also tauchen wir ein in diese faszinierende Welt der mittelalterlichen Damenunterwäsche. Es wird spannender, als man denkt.
Sprechen wir mal über die Materialien. Wenn man sich die mittelalterliche Unterkleidung anschaut, war Leinen eigentlich das Standardmaterial, besonders für die Chemise. Die Hierarchie lag dann eher in der Qualität des Leinens selbst, grob, mittel, ganz fein. Wolle kam für andere Sachen wie Strümpfe zum Einsatz und Seide war der echte Luxus.
Wobei grob hier nicht heißt, dass Leinen minderwertig war. Im Gegenteil, es war der absolute Allrounder für Unterkleidung. Hautfreundlich, saugfähig und vor allem, du konntest es waschen. Relativ einfach sogar.
Für die Chemise, also das wichtigste Unterkleidungsstück, war Leinen das Material der Wahl. Quer durch alle Schichten, Bäuerinnen und Adlige trugen es gleichermaßen.
Der Unterschied lag dann in der Qualität. Grob gewebtes Leinen für die einfachen Leute, hauchfeines für die
Oberschicht. Und diese Feinheit, das war echt Arbeit. Das Weben der Stoffe war extrem zeitaufwendig.
Wenn man sich überlegt, was da alles drin steckte. Vom Flachsanbau über das Rösten, Spinnen, Weben bis zum fertigen Stoff.
Für ein einfaches Leinenhemd brauchte man unglaublich viel Arbeit. Fast 500 Stunden, etwa 12 Wochen Vollzeitarbeit. Allein das Spinnen des Fadens, da sind um die 400 Stunden keine Seltenheit gewesen. Das Weben ging dann deutlich schneller, vielleicht 70 Stunden.
Das relativiert einiges. Wenn du weißt, dass in einem schlichten Unterhemd Wochen an Arbeit stecken, dann verstehst du auch, warum Kleidung so wertvoll war.
Und das Spinnen war übrigens hauptsächlich Frauenarbeit. Gewebt wurde in Haushalten oft von Frauen, in städtischen Zünften aber auch von Männern. Je feiner der Stoff, desto mehr Erfahrung brauchte man.
Bei Wolle war das nochmal anders. Die wurde vor allem für wärmende Unterkleidung im Winter verwendet. Wobei feine Wollstoffe waren schon Luxus.
Das konnten sich nur wohlhabende Damen leisten. Grobe Wolle ja, das war verbreitet. Aber diese weichen, feinen Wollgewebe für die Unterkleidung, das war was Besonderes.
Und dann natürlich die
Seide. Das war die absolute Spitze. Seidene Unterwäsche war ein klares Zeichen von Reichtum und Prestige. Nur die alleroberste Schicht konnte sich das leisten.
Chemisen waren meist aus Leinen. Bei Eliten waren die sichtbaren Ränder manchmal kunstvoll bestickt. Echte Seidenchemisen, das waren absolute Ausnahmefälle, wahre Raritäten.
Was uns zum Handwerk bringt. Die Nähte bei Unterkleidung mussten besonders sorgfältig gearbeitet sein. Scheuernde Nähte direkt auf der Haut, das wollte keiner.
Einfache Chemises hatten oft gerade Schnitte. Die waren praktisch und relativ schnell zu nähen. Aber aufwendigere Stücke
wurden durch Dachzugen mit Gehren für die Weite, Zwickeln für Beweglichkeit. Da steckte echtes Können drin.
Und dann das Sticken. Das war die Krönung der Handwerkskunst. Besonders wertvolle Unterkleidungsstücke wurden mit aufwendigen Stickereien verziert.
Religiöse Symbole, florale Motive oder einfach dekorative Muster. Das variierte je nach Region und Stand.
Bei der Adeligen konnte das richtig aufwendig werden. Feine Stickereien, vor allem an den sichtbaren Stellen, Halsausschnitt, Ärmel, Saum, die ja unter der Oberkleidung hervorblitzten. Der Rest blieb eher schlicht und waschbar.
Genau, wenn das Unterkleid mal hervorblitzte, sollte es schon was hermachen.
Das Tragen macht auch einen Unterschied, den man unterschätzt. Leinen fühlt sich auf der Haut ganz anders an als Wolle oder Seide. Leinen ist kühl, glatt. Wolle wärmt, kann aber kratzen, wenn sie nicht fein genug ist.
Und Seide? Seide gleitet förmlich. Das ist ein komplett anderes Tragegefühl. Kein Wunder, dass es als Luxus galt.
Wer heute mit authentischen Materialien arbeitet, merkt das sofort. Handgewebtes Leinen hat eine andere Textur als maschinell gefertigtes. Dichter, ungleichmäßiger, aber auf eine gute Art.
Die Stoffe von damals wurden eben anders hergestellt. Die Webstühle, die Fäden, alles hatte eine andere Qualität. Wir können das heute nachahmen, müssen aber manchmal Kompromisse eingehen.
Wobei gutes handgewebtes Leinen immer noch zu bekommen ist. Man muss nur wissen, worauf man achtet. Die Dichte des Gewebes, die Gleichmäßigkeit oder eben die gewollte Ungleichmäßigkeit.
Es ist faszinierend, wie viel Wissen und Arbeit in etwas steckte, das am Ende unter dem Kleid verschwand. Oder eben nicht ganz verschwand.
Das Handwerk dahinter verdient wirklich Respekt. Wochen an Arbeit für ein Hemd, kunstvolle Stickereien, sorgfältig gearbeitete Nähte. Das war alles andere als nebensächlich. Die Chemise. Das ist wirklich das Herzstück der mittelalterlichen Unterkleidung. Wenn es ein Kleidungsstück gibt, das jede Frau trug, egal ob Bäuerin oder Adlige, dann war es die Chemise.
Die Grundform war dabei überraschend einheitlich. Ein langes, loses Hemd, in der Regel bis Knie- oder Wadenhöhe, manchmal auch länger, lange Ärmel, ein weiter Halsausschnitt. Der Schnitt variierte je nach Epoche, aber im Kern blieb es recht einfach.
Was ich faszinierend finde, ist diese Multifunktionalität. Die Chemise war nicht einfach nur ein Unterhemd. Sie hat gleichzeitig so viele Aufgaben erfüllt. Erstens die Schweißaufnahme, klar. Dann der Schutz der Haut vor den rauen Oberstoffen.
Und eine wärmende Schicht im Winter. Plus die Basis für die gesamte Silhouette des Outfits.
Das unterschätzt man leicht. Die Chemise hat bestimmt, wie das Oberkleid fällt, wie die Ärmel sitzen. Alles baut darauf auf.
Und das Interessante ist ja, dass die Grundform für alle Schichten ähnlich war. Eine Bäuerin und eine Herzogin trugen im Prinzip das gleiche Kleidungsstück.
Der Unterschied lag dann in der
Ausführung. Bei der Bäuerin grob gewebtes Leinen, einfache Nähte, keine Verzierungen. Bei der Adeligen hauchfeines Gewebe, kunstvolle Stickereien an den sichtbaren Rändern.
Die Qualität des Stoffes hat man sofort gemerkt. Feines Leinen fühlt sich ganz anders an als grobes. Es ist weicher, geschmeidiger. Es fließt regelrecht über die Haut.
Wer das zum ersten Mal erlebt, ist oft überrascht. Das Tragegefühl einer authentischen Leinenchemise unterscheidet sich komplett von moderner Unterwäsche. Kein Elastan, kein enges Anliegen.
Diese Weite, diese Bewegungsfreiheit. Man hat quasi eine Stoffhülle um sich, die mit dem Körper atmet. Im Sommer kühl, im Winter isolierend.
Gerade für Einsteiger im Living History-Bereich ist die Chemise oft das erste authentische Kleidungsstück. Es ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie die restliche Kleidung überhaupt funktioniert hat.
Weil plötzlich klar wird, warum die Oberkleider so geschnitten sind, wie sie sind. Die wurden ja nicht für nackte Haut designt, sondern für diese weite Leinenschicht darunter.
Was die Chemise auch war, und das wird oft übersehen, ein Spiegel der sozialen Stellung.
Inwiefern, wenn die Grundform doch gleich war?
Weil man es trotzdem gesehen hat. Der Ausschnitt der Chemise war ja oft sichtbar am Halsausschnitt des Oberkleides. Die Ärmel blitzten hervor. Und da erkannte man sofort, ob jemand grobes oder feines Leinen trug.
Manche Adlige haben das ja auch bewusst gezeigt. Die feinen Ärmel der Chemise an Schlitzen im Oberkleid.
Als dezentes Statussymbol. Man konnte sehen, dass sich die Dame feinstes Leinen oder gar Seide leisten konnte.
Das ist fast wie heute mit teuren Marken, nur subtiler. Die Qualität sprach für sich.
Wobei bei der einfachen Bevölkerung die Chemise wirklich rein funktional war. Ein Arbeitskleidungsstück, das regelmäßig gewaschen wurde und robust sein musste.
Da ging es um Haltbarkeit. Die Nähte mussten halten. Der Stoff durfte nicht zu schnell verschleißen. Verzierungen wären unpraktisch gewesen und hätten nur zusätzliche Arbeit bedeutet.
Während bei einer adeligen Dame durchaus Stunden in die Stickereien am Ausschnitt fließen konnten.
Was mir auffällt, wenn ich verschiedene Rekonstruktionen trage, die Passform macht so viel aus. Eine gut geschnittene Chemise liegt richtig, obwohl sie weit ist. die Schulternähte sitzen, die Ärmel haben genug Weite für Bewegung.
Und wie wir beim Thema Handwerk schon sagten, waren die Schnitte zwar einfach, aber sehr durchdacht, mit den typischen Gehren und Zwickeln unter den Armen,
um eben die nötige Bewegungsfreiheit zu garantieren.
Das zeigt eigentlich, wie praktisch die Menschen im Mittelalter gedacht haben. Die Chemise sieht simpel aus, ist aber clever konstruiert.
Und sie begleitet die Trägerin den ganzen Tag. Morgens angezogen, abends ausgezogen. Das intimste Kleidungsstück. Kein Wunder, dass da auch so viel Bedeutung drin steckte.
Korsett und Mieder. Da haben wir ein Thema, das viele Vorstellungen weckt. Und nicht alle davon stimmen.
Die meisten denken ja sofort an diese extremen Wespentaillen. Frauen, die kaum atmen können. Aber das ist ein Bild, das eher aus dem 19. Jahrhundert stammt, nicht aus dem Mittelalter.
Die Geschichte der körperformenden Kleidung im Mittelalter ist eigentlich viel, wie sage ich das, pragmatischer. Anfangs waren das eng geschnittene Unterkleider, Kürtle oder Kotte, wie man auf Englisch sagt, mit seitlicher Schnürung. Die formten durch den Schnitt, mehr nicht.
Stützend, formgebend, aber nicht einschnürend. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Mit der Zeit wurden die dann raffinierter. Im Spätmittelalter wurde der Schnitt enger und kunstvoller, aber echte, versteifte Mieder mit Fischbein, das kam erst Mitte des 16. Jahrhunderts am spanischen Hof auf. Im Mittelalter formte vor allem der enge Schnitt und die Schnürung.
Fischbein, das waren ja die Barten von Walen, oder? Aber das kam erst später, oder?
Ja, ein sehr elastisches Material. Teuer natürlich. Und das blieb auch lange so. Erst im 19. Jahrhundert, als die Walbestände knapp wurden, gab es dann günstigere Alternativen wie Rohr oder Holz. Aber Fischbein war eben das...
Das Premiumprodukt.
So könnte man es nennen.
Was ich beim Tragen eines authentischen Mieders interessant finde, ist, wie unterschiedlich sich das anfühlt, je nach Schmürung. Ein sanft geschnürtes Mieder gibt Halt, stützt den Rücken. Man sitzt automatisch aufrechter.
Das war ja auch der ursprüngliche Zweck. Unterstützung, nicht Einengung.
Die Schnürung selbst, ob vorne oder hinten, hing vor allem von Mode und Schnitt ab. Klar, Schnürung hinten bedeutete, dass du eher Hilfe brauchtest beim Anziehen. Eine Zofe, eine Dienerin.
Das konnten sich nur wohlhabende Frauen leisten. Bürgersfrauen ohne Dienerschaft trugen oft Korsetts mit Schnürung vorne. Praktischer, weil man sie selbstständig anlegen konnte.
Das konnte also indirekt was über den Stand aussagen. Wer Hilfe hatte, konnte auch hinten schnüren. Wer selbstständig sein musste, hat eher vorne geschnürt.
Und dann gab es noch die gesellschaftliche Bedeutung. Das Korsett war ein Symbol für Stand und Tugend. Eine Dame von Welt trug ein gut sitzendes Korsett, das ihre Figur vorteilhaft betonte.
Was ich bei modernen...
Wobei wir auch die andere Seite sehen müssen. Das Korsett war gleichzeitig ein Instrument, naja, sozialer Kontrolle. Es schränkte die Bewegungsfreiheit ein, zwang Frauen in eine aufrechte Haltung.
Körperlich und im übertragenen Sinne. Das stimmt. Aber man muss aufpassen, das nicht zu dramatisieren.
Das ist ein guter Punkt. Die extreme Einschnürung, die wir aus späteren Jahrhunderten kennen, war im Mittelalter nicht die Norm. Es variierte stark nach Zeit und sozialem Stand.
Eine arbeitende Frau hätte sich gar kein eng geschnürtes Korsett leisten können. Nicht, weil sie es sich nicht kaufen konnte, sondern weil sie arbeiten musste. Da brauchst du Bewegungsfreiheit.
Die enge Schnürung war eher ein Luxus der Oberschicht. Je enger geschnürt, desto vornehmer galt die Dame, trotz erschwerter Atmung.
Das war wohl auch ein Zeichen dafür, dass man nicht körperlich arbeiten musste. Wenn du dich kaum bewegen kannst, zeigst du damit, dass du es nicht nötig hast.
Ein Statussymbol durch Einschränkung. Das ist ein interessantes Konzept, das sich durch die Modegeschichte zieht.
Was ich heute sehe, wenn Leute zum ersten Mal ein authentisches Mieder tragen, die sind oft überrascht, wie bequem das sein kann. Wenn es richtig sitzt und nicht zu eng geschnürt ist.
Es verteilt das Gewicht anders, stützt den Rücken. Das kann bei langem Stehen oder Gehen tatsächlich
angenehmer sein als ohne. Viele unterschätzen das.
Die Handwerkskunst dahinter war beachtlich. Die Passform musste stimmen, die Verstärkung an den richtigen Stellen sitzen. Das war Maßarbeit.
Und es zeigt wieder, dass mittelalterliche Kleidung nicht einfach nur praktisch oder nur repräsentativ war. Es war beides, eng miteinander verwoben. Das Korsett stützte, formte, zeigte den Stand an und prägte die Haltung. Alles gleichzeitig. Unterröcke. Das ist ein Thema, bei dem man schnell den Überblick verliert. Buchstäblich, weil da so viele Schichten im Spiel sind.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Im Mittelalter war das Schichten von Unterröcken eine echte Kunst. Je nach Epoche und sozialem Stand trugen Frauen mehrere Lagen übereinander. Im Spätmittelalter kam Rockweite vor allem durch den Schnitt. Stark gestärkte Unterröcke sind erst eine Sache der frühen Neuzeit. Von einfachen Leinenröcken bei ärmeren Schichten bis zu bestickten Seidenunterröcken bei Adligen.
Und dann gab es die Kotte. Die ist besonders interessant, weil sie das engere Zwischenkleid über der Chemise war. Die konnte allein getragen werden oder unter einem Überkleid. Also kein reiner Unterrock, sondern eher die Hauptlage.
Aus feinem Leinen oder Wolle, manchmal verziert. Je nachdem, ob sie unter anderen Kleidungsschichten verschwand oder eben sichtbar war.
Also von innen nach außen. Erst die Chemise, direkt auf der Haut. Dann vielleicht ein, zwei Unterröcke für Wärme und Volumen. Dann die Kotte, also das Hauptkleid. Und darüber, je nach Anlass, ein Surcot oder Überkleid.
Das summiert sich und jede Schicht hatte ihre Funktion.
Die innersten Unterröcke waren oft aus Leinen, für die Hygiene. Dann kamen wärmende Schichten aus Wolle. Und die äußeren Unterröcke bestimmten die Silhouette des Oberkleids.
Im Spätmittelalter wurde das besonders wichtig. Da trugen Damen mehrere Unterröcke übereinander, aus gewalkter Wolle, die war schön schwer und dicht, um diese begehrte Glockenform zu erzeugen. Der Rock sollte weit fallen, fast schweben.
Und dafür brauchte man Volumen darunter.
Was allerdings auch praktische Probleme mit sich brachte. Es gibt Berichte von adligen Damen, die beim Tanzen stolperten, weil sie einfach zu viele Schichten trugen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du 3-4 schwere Unterröcke trägst und dann beim Tanzen eine schnelle Drehung machst,
da verheddert man sich schnell. Die Stoffe wickeln sich um die Beine, man tritt auf den eigenen Saum.
Das zeigt wieder diesen Balanceakt zwischen Mode und Praktikabilität. Die Silhouette war wichtig, aber du musstest dich auch noch bewegen können. Zumindest ein bisschen.
Bei einer Bäuerin war das kein Thema. Die trug vielleicht einen, maximal zwei Unterröcke. Die musste arbeiten können.
Die hatte keine Zeit zum Stolpern. Aber bei einer adligen Dame auf einem Fest, da war die Bewegungsfreiheit zweitrangig.
Was uns zu den Strümpfen.
Genau, die dürfen wir nicht vergessen.
Strümpfe im Mittelalter sahen anders aus als heute. Die reichten oft bis zur Mitte des Oberschenkels.
Die Herstellung war anspruchsvoll. Die mittelalterlichen Beinlinge wurden aus gewebter Wolle gefertigt, schräg zum Fadenlauf zugeschnitten für etwas Dehnbarkeit und dann in Form genäht. Das ergab eine Naht an der Rückseite des Beins. Gestrickte Strümpfe kamen erst in der frühen Neuzeit, also im 16. Jahrhundert, richtig auf. Zuerst in England.
Beim Material sah man wieder die Klassenunterschiede. Einfache Leute trugen Wollstrümpfe, die Oberschicht bevorzugte Seide.
Und dann brauchte man natürlich etwas, um die Strümpfe oben zu halten. Die Strumpfbänder.
Die waren nicht nur funktional, oft waren das richtige Schmuckstücke. Von einfachen Bändern bis zu verzierten Schnallen.
Und in manchen Regionen hatten sie auch symbolische Bedeutung. Das Strumpfband galt als Glücksbringer, besonders bei Hochzeiten.
Es gibt Überlieferungen, dass Strumpfbänder bei Hochzeiten Glück bringen sollten. Ob dieser Brauch wirklich mittelalterlich ist, ist aber fraglich. Der berühmte Hosenbandorden von 1348 hatte jedenfalls nichts mit Hochzeiten zu tun. Das war Ritterschaft. Vieles davon ist wohl eher neuzeitlich.
Das moderne Strumpfbandwerfen bei Hochzeiten ist übrigens ein ziemlich neuer Brauch. Erst im 19. oder 20. Jahrhundert aufgekommen, wohl aus Amerika. Mittelalterliche Wurzeln hat das nicht.
Interessant, wie sich solche Details durch die Geschichte ziehen. Ein Accessoire, das praktisch und symbolisch zugleich war.
Das ganze Schichtensystem zeigt eigentlich, wie durchdacht mittelalterliche Kleidung war. Jede Lage hatte ihren Zweck. Hygiene, Wärme, Formgebung, Dekoration, alles musste zusammenspielen.
Und trotzdem war es ein System, das man jeden Tag aufs Neue anlegen musste, Schicht für Schicht.
Was auch erklärt, warum Ankleiden bei einer adligen Dame so lange dauerte. Das war ja nicht nur ein Kleid überziehen, das war ein ganzer Prozess.
Was Unterkleidung auch war, ist ein Gesellschaftsspiegel. Man konnte am Unterhemd einer Frau ihren Stand ablesen, wenn man es denn zu sehen bekam.
Bei den adligen Damen feinste Materialien, kunstvolle Stickereien. Die Chemise aus hauchfeinem Leinen, an sichtbaren Stellen wie Halsausschnitt und Ärmeln, besonders sorgfältig gearbeitet.
Bei bürgerlichen Frauen war das schon anders. Die Unterkleidung war weniger aufwendig, aber trotzdem qualitativ hochwertig. Robusteres Leinen, einfachere Verzierungen. Praktischer, weil diese Frauen sich auch bewegen mussten.
Und bei Bäuerinnen und Dienstmägden, da stand Funktionalität im Vordergrund. Oft nur ein einfaches Leinenhemd und ein Unterrock. Die Stoffe grober, robuster, die mussten der harten Arbeit standhalten.
Das bewusste Hervorblitzen der feinen Chemise am Ärmel, das wir bereits besprochen haben, war dabei die subtilste und zugleich wirkungsvollste Methode, seinen Status zu zeigen.
Das war eine klare Abgrenzung zu den unteren Schichten, deren Kleidung vor allem funktional sein musste.
Gleichzeitig gab es aber auch gesellschaftliche Regeln, die dem Ganzen Grenzen setzten.
Genau. Denn die Kirche hatte da eine sehr klare Haltung zu.
Die Kirche hatte da natürlich ihre eigene Meinung. Zu viel zur Schaustellung galt als sündhaft. Aber zu wenig Unterkleidung war auch nicht gut. Das galt als unhygienisch.
Ein Balanceakt zwischen Anstand und Attraktivität. Die Frauen mussten sich in diesem Spannungsfeld bewegen.
In manchen Regionen galt sogar das Tragen von Unterkleidung im Schlaf als tugendhaft. In anderen wiederum war Nacktschlafen ein Zeichen der Reinheit.
Das variierte wirklich stark je nach Region und Zeit.
Was uns zu einem interessanten Mythos bringt. Es gab den Glauben, dass Leinenunterwäsche vor der Pest schützen könnte.
Leinen galt als rein, als schützend. Die Leute dachten, wenn sie frische Leinenkleidung trugen, würden sie die Krankheit abwehren.
Aus heutiger medizinischer Sicht natürlich nicht haltbar, aber es zeigt, welche Bedeutung man der Unterkleidung zuschrieb. Sie war mehr als nur Stoff, sie hatte fast magische Eigenschaften in den Augen der Menschen.
Wobei die Hygienefunktion ja real war. Regelmäßiges Wechseln des Unterhemds war ein Zeichen von Kultiviertheit.
Was uns zur Pflege?
Und die war wirklich aufwendig. Wäsche waschen im Mittelalter war keine Kleinigkeit.
Das stimmt. Natürliche Seifen aus Asche und Tierfett wurden verwendet. Die Wäsche wurde in Flüssen oder Bächen auf Steine geklopft, um den Schmutz zu lösen.
Wohlhabende Haushalte hatten spezielle Waschzuber. Heißes Wasser war aber aufwendig in großen Mengen bereitzustellen, also wurde oft in lauwarmer Lauge gewaschen. Es gab sogar eine Art Vorwäsche, wo die Kleidung über Nacht eingeweicht wurde.
Das Leinen hat diese Behandlung gut vertragen. Saugfähig, robust und bei jedem Waschen wurde es weicher.
Nach dem Waschen war die richtige Aufbewahrung entscheidend. Massive Holztruhen, meist aus Eiche, manchmal Fichte oder Kiefer, dienten als Aufbewahrung. Die schlossen schön dicht und zusätzlich halfen Kräuter gegen Motten.
Lavendel, Rosmarin und andere Kräuter wurden zwischen die Kleidungsstücke gelegt. Gegen Schädlinge und für einen angenehmen Duft.
In ärmeren Haushalten wurde die Kleidung einfach gefaltet auf Regalen aufbewahrt. Wichtig war gründliches Trocknen vor dem Verstauen, um Feuchtigkeit fernzuhalten.
Kleidung war wertvoll, auch die Unterkleidung. Risse und Löcher wurden sorgfältig geflickt, oft sogar mit kunstvollen Stickereien verziert. Die Reparatur wurde zum Dekor.
Und abgenutzte Teile wurden zu Flicken verarbeitet.
Um andere Kleidungsstücke zu reparieren. Nichts wurde verschwendet.
Oh, und alte Leinenhemden. Die wurden oft als Windeln für Babys verwendet. Ein frühes Beispiel für Recycling.
Das ist tatsächlich bemerkenswert. Der Stoff war durch das viele Waschen weich geworden, hautfreundlich, perfekt für empfindliche Babyhaut.
Das zeigt eigentlich eine Denkweise, die wir heute wieder entdecken. Nichts wegwerfen, alles wiederverwenden. Die mittelalterlichen Haushalte haben das aus Notwendigkeit gemacht. Aber es war nachhaltig.
Die Unterkleidung hatte also wirklich eine komplette Lebensgeschichte, die bei der Herstellung anfing, sich über das Tragen und die Pflege erstreckte und bei der Wiederverwendung als etwas völlig anderes endete. Werfen wir noch einen Blick auf die Entwicklung über die Jahrhunderte. Die Unterkleidung im Mittelalter hat sich erstaunlich stark verändert.
Im Frühmittelalter, also etwa von 500 bis 1000 nach Christus, war alles noch recht einfach. Die Chemise aus Leinen, ein hemdartiges Gewand, das die Haut vor rauen Oberstoffen schützte. Interessanterweise trugen Frauen in dieser Zeit oft keine Unterhosen. Die kamen erst viel später.
Im Hochmittelalter von 1000 bis 1250 wurde es dann raffinierter. Die Chemise wurde länger, bekam mehr Verzierungen. Und die Silhouette wurde durch eng geschnürte Kleider geformt, die Kott oder der Körtel, zusammen mit dem Gürtel. Echte Korsettvorläufer mit Versteifungen kamen aber erst Mitte des 16. Jahrhunderts.
Die waren eng geschnitten und geschnürt. Der Gürtel setzte dann noch die Taille. So entstand die schlanke Silhouette. Besonders bei adligen Damen beliebt.
Und dann das Spätmittelalter, 1250 bis 1500. Da wurde die Unterkleidung richtig komplex. Bei wohlhabenden Damen aufwendige Stickereien, besonders kunstvolle Verzierungen an den sichtbaren Stellen der Chemise. Das Korsett entwickelte sich weiter.
Und Beinkleider kamen auf. Bei Männern wohlgemerkt. Für Frauen war das eigentlich kein Thema im Mittelalter. Unterhosen für Damen sind erst viel später aufgekommen.
Eine Entwicklung über 1000 Jahre. Das einfache Leinenhemd wurde zum komplexen Schichtensystem mit formgebenden Elementen.
Was heute die Rekonstruktion so herausfordernd macht, ist die spärliche Dokumentation. Als intimes Kleidungsstück wurde Unterwäsche selten in der Kunst dargestellt. Und wegen der verwendeten Materialien haben sich nur wenige Originalstücke erhalten.
Leinen und Wolle vergehen nun mal schneller als Metall oder Stein. Wir müssen oft Rückschlüsse ziehen, interpretieren, verschiedene Quellen kombinieren.
Inventarlisten, Testamente, gelegentliche Erwähnungen in Texten. Manchmal Details aus Gemälden, obwohl die Künstler die Unterkleidung selten genau zeigten. Es ist wirklich historische Detektivarbeit.
Und dann die Beschaffung authentischer Materialien. Die Stoffe von damals wurden anders hergestellt. Wir versuchen, die originalen Texturen nachzuahmen, müssen aber manchmal Kompromisse eingehen.
Was mich immer wieder berührt, und das habe ich am Anfang ja schon kurz erwähnt, ist dieser Moment, wenn jemand zum ersten Mal authentische mittelalterliche Kleidung trägt. Plötzlich fühlt sich Geschichte ganz anders an.
Das Tragegefühl verändert alles. Die weite Leinenschicht auf der Haut, diese Bewegungsfreiheit, die gleichzeitig
eine andere Körperhaltung erzwingt. Ein gut geschnürtes Korsett oder Mieder verändert, wie du stehst, wie du dich bewegst. Du trägst die Geschichte am eigenen Körper.
Für Living History-Darsteller ist die richtige Unterwäsche deswegen so wesentlich. Sie beeinflusst nicht nur das Aussehen der Oberbekleidung, sondern das gesamte Körpergefühl.
Oh, und was sich wie ein roter Faden durchzieht, von den Babywindeln aus alten Hemden bis hierher, ist diese Wertschätzung für Kleidung. Nichts verschwendet, alles weiterverwendet.
Nachhaltige Methoden, die wir heute wiederentdecken. Die mittelalterlichen Haushalte haben das aus Notwendigkeit gemacht, aber die Prinzipien sind aktueller denn je.
Qualität statt Quantität. Handwerkskunst wertschätzen. Materialien kennen und pflegen.
Die Geschichte der mittelalterlichen Unterwäsche zeigt uns, dass Mode mehr ist als nur Kleidung. Sie ist ein Spiegel der Gesellschaft, der Werte, der Kreativität einer Zeit.
Und vielleicht finden wir in der Vergangenheit tatsächlich Inspiration für die Zukunft.
Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen aus der verborgenen Welt der mittelalterlichen Damenunterwäsche.
Wer jetzt Lust bekommen hat, selbst in die Welt der historischen Gewandung einzutauchen, findet bei Battle Merchant eine große Auswahl an authentischer Kleidung.
Und auf dem Blog von battlemerchant.com gibt es noch viele weitere spannende Themen für historisch Interessierte. Schaut gerne vorbei.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.